Ich habe die Ehre, mit den einschlägigen und hochkarätigen Wissenschaftlern heute Abend hier das Gespräch führen zu dürfen. Ich möchte die beiden vorstellen. Zum einen Herrn Klaus Kornwachs, weil er hier Gast ist. Er ist zwar kein Stuttgarter, aber hat durchaus Bezüge zu Stuttgart. Aber Herr Renn ist Kollege, insofern beginne ich mit Ihnen. Herr Kornwachs ist eigentlich der Typus von Wissenschaftler, den wir uns am Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung wünschen, nämlich jemand, der in der Mathematik, der Physik und der Philosophie studiert hat, in mehreren Universitäten, auch im Ausland, in den USA. Er hat also zwischen den verschiedenen Wissenschaftsbereichen gewechselt. Sein Thema als Diplom war Molekularspektroskopie. Und dann dagegen die Promotion über analytische Sprachphilosophie. Er war anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Grenzgebiete der Psychologie. Das scheint hier rauszuschlagen aus dem, was dann kommt. Nämlich, er war an der industrienahen Forschung am Fraunhofer-Institut tätig, Produktionstechnik und Automatisierung. Und dann war er auch Leiter der Abteilung für Qualifikationsforschung und Technikfolgenabschätzung. Kybernetik, Systemtheorie, Simulationstechnik und Philosophie waren Forschungsschwerpunkte. Er hat dann habilitiert an der Uni Stuttgart im Fach Philosophie. Wir sehen also schon wieder etwas andere Ausrichtung, aber vielleicht können Sie sagen, das war alles das gleiche Interesse. Wurde dann Honorarprofessor für Philosophie am Humboldt-Zentrum der Universität Ulm. Wie ich im Vorgespräch erfahren habe, hat er heute auch enge Beziehungen nach Ulm. Und wurde dann einer der erstberufenen Professoren an der neu gegründeten Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus, wo er bis in diesem Frühjahr auch als Professor gearbeitet hat und hatte dort den Lehrstuhl für Technikphilosophie. Und er leitete das Zentrum für Technik und Gesellschaft und führte den Bachelor- und Masterstudiengang Kultur und Technik ein. Seine Lehrtätigkeiten haben ihn auch ins Ausland geführt und er war in einschlägigen Organisationen tätig, Mitglied der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften und er hat verschiedene Preise, von denen ich den Forschungspreis für technische Kommunikation der Alcatel-SEL-Stiftung hervorheben möchte, denn den gibt es ja bei uns am IZKT seit einigen Jahren und insofern hat er auch einen weiteren Bezug noch nach Stuttgart und hier zu unserer Organisation. Zahlreiche Veröffentlichungen und Tätigkeiten in einschlägigen Organisationen. Herr Ortwin Renn, Professor hier bei uns an der Universität Stuttgart, studierte Volkswirtschaftslehre und Soziologie in Köln. Er hat promoviert im Fach Sozialpsychologie und sein beruflicher Weg führt ihn dann über das Forschungszentrum in Jülich zunächst nach Worcester in den USA. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mhm.
Ja. Wie die Soße, ja.
Genau, Worcester. Wie die Soße an der Clark University. In Umweltwissenschaften. Er hat dann eine Zwischenstation als Gastprofessor an der ETH Zürich abgelegt, wo er den Lehrstuhl für Umwelt und kam dann nach Stuttgart, wo er den Lehrstuhl für Umwelt- und Techniksoziologie innehatte. Er war Präsident der Europäischen Gesellschaft für Risikoforschung, also genau im Zentrum unserer heutigen Diskussion und 3 Jahre lang auch Leiter der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, die ja, wie wir alle wissen, geschlossen wurde und ist seitdem Direktor des Zentrums für interdisziplinäre Risikoforschung und nachhaltige Technikentwicklung, bisher noch angesiedelt am IZKT, das wird sich im nächsten Jahr ändern. Er ist Leiter des Nachhaltigkeitsbeirates des Landes Baden-Württemberg, hat eine Reihe von internationalen Auszeichnungen, unter denen ich den Distinguished Achievement Award der Internationalen Gesellschaft für Risikoanalyse hervorheben möchte. Er ist ebenfalls Mitglied im Präsidium der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften und Ehrendoktor an der ETH Zürich. Also einige Stationen haben Sie gemeinsam, durchaus sind sich in verschiedenen Stationen begegnet, haben zwar einen etwas anderen sozusagen Hintergrund vom Werdegang von der Ausbildung, aber einen Zugang zum Thema heute in einschlägiger Art und sicher sehr hochkarätig. Ich möchte das Gespräch durch ein paar Fragen anheizen, aber ganz locker gemeint, und hoffe, dass das Gespräch dann fast ohne mich weitergeht und wir werden zu einem Zeitpunkt dann auch das Publikum versuchen mit einzubeziehen und hoffen auf eine interessante Diskussion. Meine Frage an Herrn Kornwachs ist die Frage nach dem Verhältnis von Fortschritt und Risiko. Ist nicht eigentlich das Risiko die Kehrseite des Fortschritts, bedingt Fortschritt, nicht Risiko? Also Fortschritt ganz wörtlich genommen bedeutet ja Ortsveränderung. Mit Ortsveränderung ist Erfahrung verbunden. Ein schönes deutsches Wort, das ich immer unseren Sokrates-Erasmus-Studenten erkläre. Das gibt es ja in den vielen anderen Sprachen nicht, dass sozusagen Erfahrung mit Bewegung verbunden ist. Aber damit ist dann auch Gefahr verbunden. Und Heidegger spricht ja in Sein und Zeit von der horizontalen Ekstase des Menschen. Das ist sozusagen anthropologisch angelegt, dass man sich ausdehnt, dass man Erkundungen macht, dass man den Nahraum in den vom Nahraum in den Fernraum übergeht, dass man, wie er das so schön sagt, den Fernraum entfernt und damit sich auch der Gefahr begibt, also dem Risiko. Und der Homo sapiens hat sich nun mal über den ganzen Erdball ausgebreitet und sich dann permanent neuen Risiken ausgesetzt. Gehört es nicht, das Risiko als sozusagen Grundkonstante jeder menschlichen Entwicklung immer zu uns dazu? Und ist Risiko nicht erst sozusagen in Verruf gekommen durch Probleme, die mit der industriellen Revolution entstanden sind?
Das sind gleich viele Fragen auf einmal. Ja. Ich möchte mal bei der Gefahr bleiben. Gefahr, sozusagen die Art und Weise des Fahrens, wenn wir schon noch bei Heidegger bleiben. Gefahr, also das, was sozusagen mit dem man eben rechnen muss, rechnen jetzt noch nicht rechnen im mathematischen Sinne, wenn man sich begibt, wenn man fortschreitet, wenn man in die Welt hinausgeht. Das ist sicher so, nur das Umeinanderfahren in der Welt ist ja auch ein bisschen sicherer geworden. Das heißt, es muss nicht zwangsläufig so sein. Und die Frage ist, ich bin kein Risikoforscher, ich bin jetzt eher im philosophischen Geschäft und die Philosophen, die stellen erstmal hartnäckige Fragen, die stellen immer so Warum-Fragen. Und ja, sie basteln an Begriffen herum, sie machen das Begriffsgeschäft und wenn sie so wollen, machen sie auch sowas wie eine Begriffsfolgenabschätzung. Nicht? Also was kommt dabei heraus, wenn man Begriffe so oder nicht anders verwendet? Und dass man Begriffe umdefiniert, das sieht man ja in der Politik sehr oft. Zurück zu dieser Gefahr und dem Fortschritt. Ich denke, dass die Auffassung, jetzt wird es gleich ein bisschen philosophisch, die Auffassung, dass der Fortschritt mit Risiko bezahlt werden müsste, dass das sozusagen der Preis ist, den ich dafür automatisch zu zahlen habe, ist ein uralter Kompensationsgedanke, der sich schon bei den Vorsokratikern findet, Anaximander. Da gibt es eine Stelle, wo er sagt, und so zahlt das Sein, also frei übersetzt, so zahlt das Sein den Preis für seine Existenz durch den Untergang. Nicht? Also man könnte es natürlich im Schwäbischen auch so sagen, selbst in der Ontologie heißt es, man kriegt nichts geschenkt. So, und das ist diese Vorstellung der Kompensation, die dahinter steckt. Jeder Fortschritt habe sozusagen seinen Preis. Man bekommt nichts geschenkt, man muss für alles bezahlen. Die Erfahrung zeigt aber, dass sie heute durchaus in der Welt umeinander fahren können, ohne jetzt gleich von Räubern erschlagen zu werden, wie das noch im 30-jährigen Krieg der Fall war, wo man, wenn man von einem Dorf zum anderen ging, nicht die Hebamme, die wusste nicht, wenn sie gerufen wurde, ob sie heil wieder nach Hause kommt, von einem Dorf nach dem anderen. Heute fahren wir schon etwas sicherer in der Welt herum. Der Fortschritt muss nicht unbedingt den Preis der Risikosteigerung haben. Man könnte sich den Fortschritt ja auch, das sozusagen als eine These, um mit dem Gespräch zu beginnen, man könnte sich den Fortschritt ja auch darin vorstellen, nicht immer vom gleichen mehr und besser und höher und schneller, bis kein Platz mehr da ist, weil wir ja in einer endlichen Welt leben, sondern besser, Fortschritt als sozusagen qualitative Verbesserung bei gleichzeitiger Risikominimierung. Nicht? Und wenn Sie sehen, also über das, was Risiko genau ist, wird Herr Renz sicher nochmal genauer definieren, aber wenn Sie sehen, die Verkehrsdichte hat sich, nur ein einfaches Beispiel, kennen Sie alle, die Verkehrsdichte hat sich erhöht, die gefahrene Kilometerleistung hat sich erhöht, die Anzahl der Personen hat sich erhöht und trotzdem ist die Anzahl der Verkehrstoten im Laufe der Zeit von den 50er Jahren bis heute ganz drastisch gesunken. Das heißt, da haben wir tatsächlich einen Fortschritt nicht nur im Sinne von höher und schneller und noch mehr und noch schneller fahren, sondern auch von ja, sicherer fahren. Also Fortschritt könnte man auch als eine Zunahme von Sicherheit, als Verminderung von Risiko ansehen. Also insofern, dieses Kompensationsdenken ist zwar sehr alt, alles hat seinen Preis, aber ich glaube, er taugt nicht für den Spruch. Fortschritt und Risiko sind unmittelbar zueinander verkoppelt. Vielleicht ist das auch ein gewisses Verkaufsargument, wenn man technologisch etwas durchsetzen möchte.
Vielen Dank. Herr Renn, es wurde schon angesprochen, dass Sie uns sicher erklären, was Risikoforschung bedeutet, was Risikoforschung leisten kann. Ich möchte aber Sie bitten, das vielleicht ganz kurz darzustellen, weil Sie hier nicht alle Gäste das genau kennen, die genauen Definitionen kennen. Dann gleich eine Frage noch mit anhängen. Es wird ja immer behauptet, man hört das so als Gerücht, ich weiß nicht, was da wirklich dran ist, dass man in Deutschland besonders risikoscheu sei. Das wird sogar im Ausland angeblich von German Angst gesprochen. Ist das wirklich so? Aber wenn es so wäre, Sie kennen das, Sie wissen, können uns das sicher beantworten, ist nicht umgedreht, dass vielleicht die Qualität deutscher Produkte, ist ja nicht so, dass wir alle nur noch Kuckucksuhren bauen und irgendwelche alten Handwebrahmen betätigen, sondern wir sind ein Hochtechnologieland und haben gleichzeitig wahnsinnig viel Angst angeblich, aber andererseits sind ja die Produkte, die wir herstellen, nicht wirklich schlecht und weltweit doch ganz gut gefragt. Und da stellt sich mir eben die Frage, ist dann diese German-Angst eigentlich gut oder ist sie schlecht?
Ja, vielen Dank, Herr Bott. Zunächst mal vielleicht tatsächlich ein paar Worte zum Thema Risiko. Das ist ein Wort, das schillernd ist, das auch viele verschiedene Bedeutungen hat. Am besten, glaube ich, kann man sich dem nähern, dass man sagt, wir Menschen haben die Fähigkeit, Zukunft zu denken. Und das bedeutet auch, dass wir immer mehrere Optionen haben, ob wir beispielsweise heute Abend zu diesem Vortrag gehen oder lieber Fernseh gucken oder lieber mit dem Auto durch die Gegend fahren oder vielleicht in eine Bar gehen und uns richtig besaufen. Alle diese Optionen sind da und jede dieser Optionen hat Folgen und die sind unsicher. Das heißt, es könnte sein, dass heute genau ein Meteorit auf dieses Gebäude stürzt. Ist nicht zu erwarten. Ja, insofern brauchen wir uns dafür nicht zu fürchten. Es könnte sein, dass Sie in der Bar die Liebe Ihres Lebens finden und die verpassen Sie, weil Sie gerade hier sind. Es könnte sein, dass Sie, wenn Sie im Bett geblieben wären, endlich mal ausschlafen konnten und morgen ganz frisch wären. Also es gibt verschiedene Konsequenzen und jede dieser Konsequenz ist mit gewissen Unsicherheiten verbunden und dieses nennen wir im Prinzip Risiko. Also das Risiko ist es die Möglichkeit einer Folge, die kann positiv oder negativ sein. Vielfach sind wir natürlich sehr viel mehr besorgt, wenn sie negativ sind, aber es gibt natürlich auch positive Risiken. In der Wirtschaft sprechen wir natürlich Risiko auch davon, wenn wir etwas gewinnen. Und alle unsere Handlungen sind insofern immer ein Stück weit mit Riskantheit verbunden. Also jedes Mal, wenn wir etwas tun, müssen wir abwägen, machen wir A, machen wir B, machen wir C und in der Regel versuchen wir dieses zu tun, auch auf der Basis, welche Folgen sind mit A, B und C verbunden, wie wahrscheinlich sind diese Folgen und wie wünschbar sind diese. Damit ist dieser ganze Begriff des Risikos jetzt nicht damit verbunden, nur dass wir sagen, da passiert etwas ganz Furchtbares und das ist halt möglich oder nicht möglich, sondern ich hab lieber, wenn man es an diesen Entscheidungsprozess anbindet und sagt, Risiko ist eine Qualität unseres Denkvermögens. Und somit ist Risiko auch nichts, etwas, was man greifen kann. Ich kann es auch nicht wie Bäume oder Tische sehen, sondern Risiko ist ein mentales Produkt. Es ist eine Vorstellung, die wir haben, weil wir, vielleicht anders als die meisten anderen Lebewesen, antizipieren können. Wir können antizipieren, was passiert, wenn wir A, B oder C tun. Das vielleicht sozusagen mal als Voraussetzung dafür. Deshalb ist sozusagen diese Frage, ist jeder Fortschritt mit Risiko verbunden? Ja, wenn man so sieht, ist es klar, wenn ich etwas Neues tue, ist der Raum der Unsicherheit größer, als wenn ich etwas tue, was ich schon immer kenne. Also, wenn Sie heute Abend zu Hause geblieben wären, hätten Ihre Lieblingsfernsehsendung gesehen und hätten Ihre Lieblingscracker gegessen, wären Sie ziemlich sicher, die Fernsehserie kennen Sie, die Cracker kennen Sie, wenn nicht etwas Ungewöhnliches passiert wäre, hätten Sie eine relativ geringe Unsicherheit über das, was Sie dann erwarten würde. Dass Sie heute Abend hier hingekommen ist, ist schon ein Stück weit mehr Unsicherheit, weil Sie etwas anders getan haben, was Sie normalerweise tun. Sie können sich tödlich langweilen, wenn Sie hier sind. Sie können aber auch möglicherweise was ganz Neues erfahren oder Sie können neue Personen kennenlernen oder eben auch gerade nicht. Also hier sind Unsicherheiten mit verbunden und das sind einfach die Risiken, die Sie immer dann natürlich haben, wenn Sie aus Ihrem Optionenkranz eine Option auswählen oder manchmal sind Sie auch gezwungen, Optionen zu nehmen, weil Sie keine andere Wahl haben, die dann die Konsequenzen haben, die sie noch nicht kennen und die sie dann ein Stück weit vorahnen können, erwarten können, aber oft auch nicht einlösen. Zweiter Punkt, German Angst. Aber die haben natürlich recht. Es gibt in der Öffentlichkeit, wenn man also gerade im Ausland ist, immer wieder die Vorstellung, dass wir vor allem die Optionen wählen, die mit möglichst wenig Unsicherheit verbunden sind. Also, dass die Deutschen sich dadurch auszeichnen, dass sie sagen, wenn ich 5 Optionen habe, dann nehme ich diejenige, von der ich den Eindruck habe, die ist mit der geringsten Maß an Unsicherheit verbunden, ich wage nichts mehr. Und wenn wir das empirisch untersuchen, das ist nun mein Gebiet, empirische Sozialforschung, stellen wir fest, das ist nicht so. Und genau den Punkt, den Sie erwähnt haben, Herr Bott, ist ein Gesichtspunkt. Wir sind relativ innovationsfreudig in Deutschland. Das heißt, wir nehmen eine ganze Reihe von Risiken auf. Es gibt aber Risikobereiche, in denen wir sensibler sind als andere. Teilweise schlichtweg, weil wir es uns leisten können. Wenn Sie in einem Land leben, und das ist schon eine empirische Tatsache, in dem Menschen sozusagen dafür sorgen müssen, dass sie überhaupt noch was zu essen haben, dass sie ein Haus über den Kopf haben, dass sie ihre primären Bedürfnisse erfüllen können, sind die in der Regel viel bereiter, auch gerade kollektive Risiken einzugehen, weil sie sagen, schlechter als es mir jetzt geht, kann es mir nicht mehr gehen. Wenn ich sehr viel Einkommen habe, und die meisten, die hier sitzen, haben genügend Einkommen, ja, wir sehen das subjektiv anders, aber objektiv gesehen wird das so sein. Das heißt also, wenn die noch etwas Neues dazu bekommen, ist das, was auf der anderen Seite möglicherweise jetzt auch auf dem Spiel steht, für sie wichtiger, als dass sie noch ein bisschen mehr dazu gewinnen. Und dann wird man risikoavers. Und wir sehen es in der ganzen Welt, Risikoaversion nimmt zu, je größer der Wohlstand derjenigen sind, die diese Risikoentscheidungen treffen. Das kann auch mal ein Problem sein, nämlich dann, wenn alle risikoavers sind und plötzlich bleibt man stehen und kann dann ganz stark fallen. Es gab einen Soziologen, Aaron Woldavsky, der hat gesagt, Nullrisiko ist das größte Risiko, das eine Gesellschaft eingehen kann. Ja, denn ohne Risiko kommt man natürlich auch nicht weiter. Ich würde aber gerne, und dann bin ich auch fertig, Herrn Kornwachs, durchaus zustimmen wollen, dass Risiko nicht unbedingt heißt, jedes Mal, wenn ich etwas Neues tue, muss es unbedingt negativer werden. Es kann auch tatsächlich positiver werden. Ich kann es auch so gestalten, dass die positiven Dinge wahrscheinlicher werden. Und dies ist natürlich eine der ganz großen gesellschaftlichen Aufgaben, dass wir versuchen, so Gestaltungsbedingungen herbeizuführen, die es uns erlauben, fortzuschreiten, zu verändern, auch unseren Horizont zu erweitern. Also das ist ja ein Teil unseres Menschseins. Und mit dieser Erweiterung aber dann auch, ich sag mal, die Begrenzung des negativen Risikos, der Unsicherheit, die negative Folgen kann, ein Stück weit voranzutreiben. Und das ist, glaube ich, mit eine große Aufgabe, die wir auch als Risikoforscher zu leisten haben.
Vielen Dank. Möchten Sie direkt darauf eingehen?
Ja, ich würde gerne noch ein bisschen was zu dieser German Angst sagen. Also es beruhigt mich ja, weil das mit dem auch übereinstimmt, was andere Sozialforscher erzählen, nämlich es wird halt in den Vorstandsetagen immer wieder gern geraunt und man hört es auch gern wieder mal in den einschlägigen Zeitungen, im Handelsblatt oder VDI-Nachrichten, ja, also die Deutschen seien technikfeindlich und innovationsmüde. Und das hing natürlich auch damit zusammen, weil die Geisteswissenschaftler und die Wirtschaftswissenschaftler und die Juristen in der Politik das Sagen hätten und eben nicht die Fachleute. Die wirklichen Fachleute, nämlich die Ingenieure, die ja auch durch ihre Technik eben auch Gesellschaft gestalten. Und nun gibt es einfach auch Querschnittsuntersuchungen, demoskopische Querschnittsuntersuchungen, die sagen, von einer expliziten Technikfeindlichkeit ist sozusagen ab Mitte der 80er Jahre demoskopisch nichts mehr nachweisbar. Das heißt, es stimmt einfach nicht. Das ist so ein Popanz, der da aufgebaut wird, vielleicht auch in den Vorstandsetagen, weil es manchmal so schön ins Argument reinpasst. Allerdings, jetzt kommt der Wermutstropfen, neben der Technologiefreudigkeit, die wir so haben und wo wir auch jederzeit einsehen, ja, das ist eine vernünftige Technik, die wird auch akzeptiert, die wird auch gekauft, die hält man auch für akzeptabel, gibt es allerdings eine Aversion gegen Großprojekte und Großtechnologien. Und die gibt es aber interessanterweise nicht, weil das große Technologien sind, sondern wie diese Großprojekte kommuniziert werden, wie sie sozusagen verkauft werden, wie sie, das ist ganz, das ganz große Kapitel auch der Risikokommunikation, nicht? Und es war natürlich klar, eine Aussage wie, ja, ein Kernkraftwerk kann höchstens alle 10.000 Jahre einmal explodieren, sagt ja nicht, dass es nicht morgen ist. Außerdem ist natürlich auch wahrscheinlichkeitstheoretisch und statistisch so eine Aussage völlig unsinnig. Mit solchen Aussagen ist aber gearbeitet worden. Entsprechend kam natürlich auch die Kritik und hat gesagt, naja, also eure Risikoberechnungen, Entschuldigung, die beruhen auf einem Risikobegriff, der aus den Sterbetabellen der Versicherungswirtschaft aus dem 19. Jahrhundert stammt, nämlich Eintrittswahrscheinlichkeit multipliziert mit der vermuteten Schadenshöhe. Wir haben aber ja auch schon ein Risikogefühl, wenn wir gar nicht wissen, welcher mögliche Schaden auf uns zukommt. Ja, wie kann man dann Risiko abschätzen? Oder die andere Kritik wäre, naja, angenommen, die Wahrscheinlichkeit ist ganz, ganz, ganz gering, aber der Schaden ist wahnsinnig groß, was weiß ich, es wird ein ganzer Landstrich verseucht mit vielleicht 500.000 Toten. Wenn man das multipliziert, dann bekommt man so einen endlichen Wert. Ja, und der ist genauso groß, wie wenn man eben eine relativ große Wahrscheinlichkeit hat, nämlich, dass man bei glattem Wetter vielleicht den Fuß bricht, aber der Schaden ist nicht so hoch. Das sind in den Werten dann genau gleich. Und dann hat man gesagt, naja, also ihr lieben Gegner der Kernkraftwerke, aus welchen Gründen auch immer, aber ihr geht ja eigentlich im Alltag genau numerisch gleiche Risiken ein, wie wir sie eigentlich für die Kernkraftwerke und deren Betrieb ausgerechnet haben. Und da haben sich die Leute dann in gewisser Weise betrübt gefühlt. Und da kommt ein gewisser Widerstand, und wir stellen auch fest, wenn wir Technikkritik untersuchen, auch in, sei es in den Feuilletons oder in den unterschiedlichen politischen Gruppierungen oder wo auch immer, dann ist meist nicht die Technik selbst damit gemeint, also das Gerät oder der Umgang damit, sondern eher das, was diese Technik sozusagen provoziert, was sie an Folgen im in der Gesellschaft, in ihrem Umgang, auch im alltäglichen Leben sozusagen herausfordert und induziert. Also Technik macht ja neue Strukturen, unser Kommunikationsverhalten hat sich geändert durch die Handys, durch den Computer und so weiter. Nicht? Und da hat man eben eher die Widerstände, man schlägt die Technik und meint aber die Veränderung in der Kultur, die Technik zwangsläufig durch ihre Anwendung hervorbringt. Das ist der eigentliche Kern der Technikkritik. Und da muss man genau hingucken. Insofern ist es natürlich eher etwas, was man nicht mit den Ingenieuren verhandeln muss, sondern einfach mit den Politikern, die die Rahmenbedingungen für Technologie festlegen. Also soweit nochmal zu German Angst.
Ja, gerne. Soll ich direkt? Ja, also einen Punkt würde ich Sie gerne nochmal unterstützen und ergänzen, einen anderen Punkt vielleicht ein bisschen noch relativieren. Das Thema Technikakzeptanz ist ein Thema, das ganz gut empirisch auch erforscht werden kann. Also ist es tatsächlich so, dass Technologien nicht akzeptiert werden oder nicht akzeptiert werden? Das kann man messen. Und es gibt drei Typen von Technologien. Es gibt die Alltagstechnik. Das ist also die Technik, die Sie zu Hause haben, als Herd, als Kühlschrank, als Staubsauger, als HiFi-Anlage, als Computer. Es gibt die Arbeitstechnik. Das ist die Technik, die Sie nutzen an Ihrem Arbeitsplatz, je nachdem, wo Sie arbeiten, von der Fräsmaschine bis hin zum Bürocomputer. Und es gibt das, Herr Kornwast eben schon gesagt hat, die externe Technik, das ist die Technik, die uns als Nachbar begegnet. Also eine Technik, die nicht direkt von uns genutzt wird, mit der wir auch nicht arbeiten, die aber irgendeine Dienstleistung für die gesamte Gesellschaft, beispielsweise Infrastruktur, bereitstellt. Und jetzt ist es interessant, wenn man im europäischen Vergleich sieht, sind die Deutschen außerordentlich technikfreundlich, wenn es um Alltags- und Konsumtechnik geht. Das können Sie, wenn Sie mal Ihrem Haushalt mal sehen, wie viele Technikgeräte da rumstehen und wo Sie alles Technik haben, und das vergleichen mit anderen europäischen Haushalten, wenn Sie feststellen, ja, wir haben die größte technische Ausstattung pro Person in Deutschland, nur noch übertroffen von Luxemburg. In der gesamten EU stehen die meisten Herde, Staubsauger, alles Mögliche da. Und da haben Sie auch überhaupt keine Technikfeindlichkeit, nicht mal eine Technikskepsis. Sie werden niemals draußen eine Demonstration sehen, nieder mit den deutschen Staubsaugern. Ja, das ist sicherlich nicht zu erwarten. Ich darf sogar das Bonmot noch etwas erweitern, vielleicht, dass es auch ein bisschen das Lebensgefühl widerspiegelt. Im europäischen Vergleich geben die Deutschen proportional zu ihrem Einkommen das meiste Geld aus für Küchentechnik. Proportional das meiste Geld in ganz Europa. Und das wenigste Geld für Nahrungsmittel. Bei den Italienern ist es umgekehrt. Die geben das meiste Geld für Nahrungsmittel und das geringste für Küchentechnik aus. Deshalb gehen wir alle so gerne italienisch essen. sagt etwas aus. Ja, vielleicht auch da nochmal eine etwas andere empirische Tatsache, nur als Mosaikstein aufgezeigt. Etwa 78% aller Personen, sage ich jetzt mal ganz geschlechterneutral, sind aber meistens Frauen, die Küchenherde kaufen, legen Wert darauf, dass dort eine Zeitautomatik eingebaut ist. Die wird auch verkauft. Fast alle Küchengeräte haben heute oder alle Herde haben diese Zeitautomatik. Und wenn man sie fragt, ist das wichtig, dann sagen die ja. 78%. Nutzen tun 12%. Weil keiner sagt, ich gehe doch nicht raus und lass meine Kartoffel vom Herd alleine kochen lassen. Das heißt also, letztendlich will man die Kontrolle natürlich wahren, aber die Möglichkeit, dies zu tun und überhaupt etwas technisch besonders Interessantes in der Küche zu haben, ist wichtig genug, dass man es auch kauft und dafür auch Geld ausgibt. Bei der Arbeitstechnik ist es so, dass wir auch hier in Deutschland nicht immer diejenigen sind, die als erstes neue Arbeitstechnik einsetzen, aber wenn sie eingesetzt wird, wird sie intensiv genutzt. Und damit sind wir wieder zurück, Herr Bott, zu Ihrer Frage, warum sind Deutschen so tüchtig? Ja, sind sie in der Tat, wenn man also jetzt die letzte Euro-Krise sieht. Sie sind auch sehr tüchtig, weil sie tatsächlich im Arbeitsleben sehr intensiv Technik einsetzen, dies auch interessanterweise unter Mitbestimmungsgesichtspunkten. Also hier sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ziehen im Wesentlichen am gleichen Strang und mit dieser hohen Produktivität auch entsprechenden Mehrwert schaffen. Also hier gibt es überhaupt keine Technikfeindlichkeit. Und damit kommen wir zum dritten Bereich der externen Technik und das kann ich nochmal unterstreichen, was Sie gesagt haben. Es gibt sozusagen gerade in der externen Technik haben wir zwei große Probleme. Das eine Problem ist das Problem der sozialen Gerechtigkeit. Also wenn ich neben einem Kernkraftwerk wohne, habe ich das Risiko und der Nutzen haben alle. Das heißt, es gibt ein Ungleichgewicht zwischen denjenigen, die als Nachbarn sozusagen dem Risiko ausgesetzt sind. Und denjenigen, die als Nutznießer, und das sind meist sehr viele, die wenigen, die sozusagen dort Aktienanteile haben, auch das könnte man noch behaupten. Aber im Prinzip, wenn man das auf den Strom bezieht, ganz Deutschland kriegt Strom oder mehr oder weniger alle, aber nur 100.000 kriegen das Risiko. Das ist in den Gesellschaften, und da bin ich wieder zurück, in denen wir einen relativ hohen Wohlstand haben, sehr schwer vermittelbar, auch in Gesellschaften, die ein hohes Maß an Vorstellung zur sozialen Gerechtigkeit entwickelt haben. Das ist in den USA etwas weniger der Fall. Da sagt jedes Individuum, sozusagen muss sich für seine eigene soziale Gerechtigkeit einsetzen. Haben wir eine sehr starke Bewegung zum Individualismus. In Deutschland haben wir eher so eine Bewegung dazu, da muss der Staat auch ein Stück weit dafür sorgen, dass diesen zum Ausgleich kommt. Und diese Form der Gerechtigkeit, also dass er Gleichheit der Lebenschancen vermittelt, beziehungsweise dann eben auch nicht wirklich vermittelbar ist, ist ein Element des Protestes gegen solche Großprojekte. Der zweite Gesichtspunkt ist der, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Risikobegriff, dass nämlich das Risiko, dass etwas schief geht oder falsch läuft, meistens große Ausmaße annimmt und dass ich dann mir sehr gut vorstellen kann, dass ich in diesem Ausmaß, also von dieser großen möglichen Bedrohungswelle selbst betroffen bin oder andere betroffen bin. Und dies nehme ich umso stärker wahr, je weniger ich glaube, dass wir darauf angewiesen sind. Der Ausstieg aus der Kernenergie Deutschland, ich war ja selber Mitglied der Ethikkommission, war deshalb auch relativ einfach, weil wir sagen können, wenn wir auf 22% Strom durch Kernenergie verzichten, gehen die Lichter nicht aus, tun sie eben auch nicht. Wir können das verkraften und warum sollen wir dann das Risiko eingehen, dass große Landstriche wie in Fukushima nicht mehr bewohnbar sind? In Frankreich sieht das anders aus. Da haben wir 78% Kernenergieanteil. Wenn die Kernenergie ausstellen wollten, innerhalb von 3 Jahren oder 5 oder auch 10 Jahren, würde das im Moment so nicht gehen. Es sei denn, wir sagen, wir wollen keinen Strom mehr. Dann sähe auch in Deutschland die Präferenz an. Und damit bin ich bei einem Punkt, wo ich nicht ganz einverstanden bin mit Ihnen, Herr Kornwald, das ist, dass wir glauben, dass Großprojekte eine Frage der Kommunikation ist. Das wird auch gesagt, auch gerade die Politiker sagen immer, das haben wir nicht richtig kommuniziert. Daran liegt es nicht. So blöd sind die Leute nicht, dass sie sagen, die Kommunikation schafft dann Akzeptanz. Natürlich kann man besser kommunizieren. Sondern die Frage ist natürlich, egal was ich kommuniziere, wenn der Inhalt dessen, was ich kommunizieren will, nicht die Präferenz und auch die Werte der Leute trifft, nützt auch die beste Verpackung nichts. Also die Kommunikation als solche ist nicht für mich das Entscheidende. entscheidend, dass auf der einen Seite, dass ich versuche, genau diese Frage der ausgleichenden Gerechtigkeit, aber auch die Frage, wie gehe ich mit Großrisiken um in einer Gesellschaft, die im Prinzip ein sehr hohes Sicherheitsstandard erreicht hat. Da bin ich wieder bei Herrn Kornwachs. Und die zweite Frage ist, wenn ich tatsächlich nochmal viele Optionen habe, dann ist nicht die Frage der Kommunikation, sondern die Frage der Beteiligung. Denn dann lag ich ja diejenigen, die an den Planungen mitwirken können, auch mitwirken lassen. Ja, und ich weiß, Stuttgart 21 haben wir jetzt am Sonntag ja die Wahl, ist eine solche Optionenwahl. Also ich lasse vielleicht zu spät jetzt, kostet jetzt viel Geld, egal was man wird, dass man eben Leute sagt, okay, es gibt unterschiedliche Optionen, die haben unterschiedliche Unsicherheitsspielräume. Wir können ein Stück weit sagen, was die Konsequenzen sein werden, aber in vielen Dingen sind wir unsicher. Ihr müsst damit leben. Was wollt ihr jetzt? Und damit macht man Zuschauern und Erleider zu Mitentscheidern und aktiven Beteiligten. Und das ist oft eine sehr gute Art, auch mit diesen, ich sag mal, größeren Risiken umzugehen. Auch das muss kommuniziert werden. Ich bin nicht gegen Kommunikation, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Nur, ich würde davor warnen, ich glaube auch nicht, dass Sie das so meinen, aber es kam eben so an. Es ist ein Kommunikationsproblem. Und damit machen wir es uns zu leicht.
Es ist natürlich auch insofern ein Kommunikationsproblem. Ich stimme Ihnen völlig zu, das mit der Beteiligung. Nur, ich habe es deshalb als Kommunikationsproblem angesprochen, weil das, was Sie so schön thematisiert haben, nämlich letzten Endes die Gerechtigkeitsfrage zu stellen, das ist nie klar herausgekommen, weil man eben gedacht hat, dann kommt eine Schieflage, auch medial, die wird dann sowieso noch medial verstärkt, das lassen wir lieber bleiben und wischen das ein bisschen unter den Tisch. Und dann ist eben, dann ist die Kommunikation anders geworden und das wurde als Akzeptanzbeschaffung interpretiert, weil eben, wie Sie ja richtig sagen, die Leute nicht blöd sind, nicht? Dann hat man ja sofort gemerkt, Moment mal, da soll uns irgendetwas untergejubelt werden, aber die eigentliche Gerechtigkeitsfrage ist nie thematisiert worden. Die wurde erst dann thematisiert, als dann der Protest so weit virulent wurde, dass man sich dann halt doch an den Tisch setzen muss. Und ich denke, diese Beteiligung, Stichwort Stuttgart 21, immer, wie man gesagt hat, Anführungszeichen, auf Augenhöhe, nicht? Also das mit hineinnehmen von Beteiligten, diese Form gesellschaftlicher Mitbestimmung, das verlangt natürlich von uns auch neue, und das ist auch wieder ein Fortschritt, oder kann vielleicht zum Fortschritt führen, neue Formen, neue Demokratieformen. Und es gibt ja eben nicht nur Innovationen im technischen Bereich, sondern eben auch im organisatorischen, im politischen, im demokratischen Bereich, also sozusagen strukturelle Innovation. Und meistens ist es eben so, dass vielfach mit technischen Innovationen, denken Sie an das Netz, an das Internet, strukturelle Innovationen sozusagen nachkommen. Zum Beispiel die ganze Bewirtschaftung von Arbeitszeit und Arbeitsort hat sich geändert. Für viele ist der Arbeitsort nicht mehr die Fabrik, der Betrieb, der auch früher Ort der Solidarisierung war, sondern das Netz. Nicht? Da hat sich also ungeheuer viel geändert, auch wie wir arbeiten, wie wir das anstellen. Und da möchten die Leute auch mitreden. Das geht schlecht, wenn sie, wenn sie das mit dem Handyerfinder, jetzt mal ganz grob gesprochen, wenn sie das mit dem Handyerfinder diskutieren wollen, ja, weil sie sagen, ja, was geht mich das an? Ich kenne mich in Hardware aus, in Elektromagnetismus und so. Was soll ich da gesellschaftliche Implikationen definieren oder diskutieren? Insofern ist diese Beteiligung, die verlangt natürlich völlig neue Formen. Sie verlangt auch, und das werden Sie jetzt vielleicht wundern, dass Sie das von einem Geisteswissenschaftler hören, sie verlangt auch, dass wir eine bessere technologische Aufklärung in unserer Gesellschaft haben. Also sie würde zum Beispiel verlangen, dass Technik als eigenständiges Fach in den Grund- und Weiterschulen Schulen eingeführt wird. Mhm. Ich würde auch sagen, wir verlangen manchmal von unseren Ingenieurstudierenden und von den Studierenden der Naturwissenschaft, ja, ihr müsst ja auch mal über den Tellerrand gucken, da gibt es ja Fachidiotie und wir machen euch jetzt, wir verpassen jetzt euch ein Studium Generale oder ein fachübergreifendes Studium oder dergleichen. Ich würde das gern auch für die Juristen, für die Wirtschaftswissenschaftler, für die Geisteswissenschaftler verlangen, dass die sich dann auch mit Technik beschäftigen, weil wir reden ja darüber, diese Wirkungsmächtigkeit von Technik, wie sie eben auch Kultur umgestaltet, wie sie eine Gesellschaft umgestaltet, wie sie von der Gesellschaft auch verlangt, dass sie neue demokratische Strukturen findet, ja.
dazu muss ich auch Technik ein bisschen verstanden haben, damit ich da auch auf Augenhöhe mitreden kann. Also die Forderung nach Augenhöhe ist in gewisser Weise symmetrisch. Ja. Die Politiker sollten mehr von Technik verstehen und die Bevölkerung sollte besser bei diesen Rahmenbedingungen von Technikgestaltung auch mitreden können, gerade eben auch bei den Großprojekten.
Da möchte ich jetzt mal ganz kurz reingrätschen. Wir sind an einem Punkt angelangt, man kommt natürlich immer gleich auch dann irgendwann zur Kernkraft und zu Fukushima, ganz klar, wo wir von den individuellen Dingen, die Sie dargestellt haben, das Risiko, dass ich persönlich eingehe, heute Abend hierher zu gehen, gelangweilt zu werden oder sonst was, übernehme, zu einem Risiko, das von etwas ausgeht, dass eine große Firma, eine Gesellschaft, die Strom produziert, etwas, was in Privatbesitz ist, was aber Konsequenzen hat auf viele andere, vielleicht sogar auf die ganze Gesellschaft. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, ein Risiko, das wir eingehen, wenn ich jetzt mal an Atommüllendlager denke, wo gesagt wird, ja, das ist ja gar kein Risiko, aber wenn wir mal in die Eifel gehen, da war vor einigen Millionen Jahren heftiger Vulkanismus, wer sagt uns, dass die Erdkruste immer so bleibt, wie sie im Moment ist, dass nicht vielleicht in einigen hunderttausend Jahren da ein Crash eintritt? Und wenn wir darüber diskutieren, dass wir Schulden unseren Enkelkindern nicht weitergeben wollen, sind wir berechtigt? Gibt es eine moralische Begründung, solche gigantischen Risiken auf sich zu nehmen für den Fortschritt in Anführungszeichen? Ist das dann noch eine Frage, die wir demokratisch durch Beteiligung und durch Abstimmung lösen können? Oder kommen wir denn nicht an ganz grundsätzliche Fragen, welches Recht haben wir überhaupt, solche gigantischen Risiken auf uns zu laden, die dann ja nicht nur für die jetzige Bevölkerung, sondern sozusagen für die Weiterentwicklung des Planeten entscheidenden, sehr schlimmen Einfluss haben kann?
Ja, vielen Dank, Herbert. Das ist natürlich eine außerordentlich komplexe Fragestellung. Ich würde Sie gerne insofern ein Stück weit umdrehen und zu fragen, was denn sonst? Also wir leben heute in einer Gesellschaft und in einer Welt, die so überbesiedelt ist, dass eine naturnahe Lebensweise nur noch möglich wäre, wenn wir 80% der Menschheit vor die Hunde gehen lassen. Mit einer Kultur, die sich tatsächlich auf das besinnen würde, was wir ohne, ich sage ganz bewusst, Großtechnik machen können, könnten wir vielleicht auf der Welt 300-400 Millionen Menschen ernähren, mit Jäger- und Sammlerkulturen. Wir haben heute, kurz davor, 7 Milliarden Erdenbürger geholt. Diese 7 Milliarden Erdenbürger verbrauchen heute 40% der gesamten Primärenergie, die wir in Pflanzen und Tieren gespeichert haben. 40%. Das macht kein anderes Lebewesen. Das heißt, wir haben unsere gesamte Erde so transformiert, dass sie für unsere Zwecke und genau für unsere Zwecke hin ausgerichtet ist. Das ist ein großes Experiment, das gegen die Kernenergie sozusagen nichts ist. Wir verändern diesen Planeten so planmäßig und zwar so, dass wir uns gut ernähren können, dass wir unsere Bedürfnisse stillen können und die anderen müssen halt sehen, wie sie damit zurechtkommen. Deshalb haben wir eine riesige Biodiversitätskrise. Wir nehmen landwirtschaftliche Kulturflächen auf, die inzwischen tatsächlich den größten Teil der fruchtbaren Böden inzwischen einnehmen, wo wir im Prinzip nur das zulassen, was wir gerne essen oder was wir brauchen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir an Häuser denken. Das Gleiche gilt auch, wenn wir an die gesamten Infrastrukturen denken, was wir alles brauchen. Und wenn wir uns dann natürlich fragen, was sind jetzt die tatsächlich großen Lebensrisiken für Menschen? Dann steht an ganz erster Stelle nicht irgendein technisches Risiko. An allererster Stelle im Lebensrisiko steht Hygiene von Wasser. Jedes Jahr sterben auf der Welt ungefähr 48 Millionen Menschen an hygienischen Problemen des Wassers. Da kann man fragen, auch die sterben natürlich daran, weil wir Städte bauen, weil wir das Wasser nicht sanieren. Das sind natürlich Riesensummen. Es ist aber nichts anderes im Prinzip, als dass wir eigentlich wieder die Technik da brauchen, denn wir sterben Gott sei Dank nicht dran, um solche sanitären Verhältnisse zu schaffen, die es uns erlauben, mit der Bevölkerungsdichte und gleichzeitig mit einem Anspruch an Lebensqualität, den wir heute haben, um dieses mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, zu tun. Und ohne Technik ist es undenkbar. Und das ist der Punkt, wo ich immer sagen muss, ja, in der Tat, wenn wir radioaktive Abfälle lagern, dann hat das Konsequenzen für die nächste und für die nächsten 30 Generationen. Das ist absolut richtig. Und das sollte uns auch zu denken geben, was wir tun. Nur, wenn wir große Maisfelder ansetzen, wenn wir Biomasse nutzen, tun wir das Gleiche. Und wenn wir, ich sage es mal noch mal extremer, in unser Fieberthermometer Quecksilber einsetzen, was wir Gott sei Dank in den letzten Jahren nicht mehr tun, das Zeug hält ewig und ist sehr giftig. Also die Tatsache, dass wir irreversibel unsere Welt verändert haben für unsere Zwecke, ist eine Existenzgrundlage unseres jetzigen kollektiven Bestandes an Menschen. Da ist die Kernenergie ein Element, das uns darüber wach gemacht hat. Aber glauben Sie gar nicht, wenn wir jetzt großartig auf Wind und Solar und andere Energie setzen, dass das nicht auch irreversible Folgen hätte. All das wird sozusagen unsere Gesellschaft, nicht nur die, auch unsere Umwelt, unser Naturverhältnis, alles mit beeinflussen. Und vom Klimawandel will ich gar nicht sprechen. Gut, das ist wieder mit fossilen Energieträgern verbunden, aber auch mit Entwaldung, auch mit unserer Landwirtschaft. Alles das sind Regelkreisläufe, von denen wir heute wissen, dass sie irreversibel geändert werden. Wir machen ein Experiment mit der ganzen Welt.
Ja, die Frage ist, sind alle Maßnahmen, die wir machen, irreversibel? Von einem bestimmten Punkt an ja. Natürlich geht es die Frage nicht darum, ob man gegen Technik ist, sondern die Frage ist, welche Risiken man eingeht. Und um bestimmte Probleme, die wir heute geschaffen haben, überhaupt irgendwie in den Griff zu bekommen, brauchen wir sehr innovative Technik. Also Sie haben das Thema Wasser angesprochen. 60% des chinesischen Wassers ist vergiftet, habe ich in China Daily gelesen, in offiziellen Zeitungen. Das heißt, wir können diese riesigen Probleme etwa in China, aber auch woanders nur noch durch neue Technologien lösen und nicht mehr, indem wir nichts tun. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich würde es noch ein bisschen verschärfen und sagen, die Frage ist, ob wir schnell genug mit den technologischen Innovationen sind, um diese Probleme zu lösen. Die Landwirtschaft, mal gucken, ob die Zahlen stimmen, 1900 hat ein einzelner Arbeiter der Landwirtschaft ungefähr 4 Leute miternährt. Im Jahre 2004 waren das schon 140 oder 145 in der Größenordnung. Sie haben eine Produktionssteigerung in der Landwirtschaft ungefähr von 2% pro Jahr. Das ist ganz gewaltig. Mhm. Trotzdem, wenn Sie die Bevölkerungszahl hochrechnen auf 9 Milliarden, wächst sozusagen die Produktivität der Landwirtschaft nicht schnell genug, um hier wirklich alle Leute zu ernähren, mal die ganzen Distributionsprobleme weg, dass die Produktion, die Nahrungsmittelproduktion in vielen Entwicklungsländern gar nicht da ankommt, sondern weil sie teurer verkauft wird für den Export, nicht um bestimmte Oberschichten zu ernähren. Und das kommt dann unten gar nicht an. Also insofern sind viele Hungersnöte einfach auch gemacht. Mhm. Nicht? Und da ist die Frage, ja, sind wir schnell genug mit der Technik? Und da ist es eigentlich uninteressant, ob Sie nochmal eine zweite oder dritte Generation vom Handy haben. Da ist es uninteressant, ob Sie einen Elektroherd haben oder nicht. Da ist es auch uninteressant, ob wir jetzt vielleicht durch Standby oder sonst irgendwas ein Atomkraftwerk einsparen können oder nicht. Sondern die Größenordnungen, Herr Renn hat es ja angedeutet, sind ganz, ganz andere. Wenn Sie den Klimawandel noch mit dazu nehmen, dann wird es Gewinner und Verlierer geben. Und da werden Sie natürlich auch neue Konflikte bekommen. Und die Frage ist, müssen wir nicht auch Innovation, nicht jede Innovation ist eine technische Innovation, brauchen wir nicht auch Innovation wirklich im globalen Maßstab, was auch globale Politik anbelangt. Überlegen Sie mal, Sie haben Voraussagen bis Jahr 2050, das sind Extrapolationen, immer mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Die größte Bevölkerungszuwachs pro Kopf, welches Land das haben wird im Jahre 2050? Was schätzen Sie? Nicht China und nicht Indien. Kanada. Kanada wird ein großer Gewinner eines möglichen Klimawandels sein.
Ähnliche Überlegung, Überlegung gelten für Sibirien, wenn man das hinkriegt, dass man dann die im Schlamm versunkenen Häuser wieder auf Pfähle stellt und das Gebiet in gewisser Weise jetzt aufgetaut wieder bereisbar beziehungsweise wieder begehbar macht, sodass man da arbeiten kann. Da werden sich also ungeheure Umstrukturierungen passieren und die Verlierer, die werden in diese Gebiete drängen. Das heißt, sie werden Migrationen kriegen, sie werden eine Art neue Völkerwanderung kriegen und gegen Völkerwanderung, das weiß man aus der Geschichte, selbst wenn sie mit Kernwaffen dagegen vorgehen, würden sie das nicht schaffen. Ja, das ist eine Urgewalt, nicht? Und das sind die großen Probleme und da ist die Frage, kann man sich so etwas wie eine Technologie vorstellen oder technologische Entwicklung vorstellen, im Zusammenhang eben nicht nur mit technologischer Entwicklung, sondern eben auch mit globalen, strukturellen, neuen Ideen. Ja, ich meine, die UNO ist ja eine vergleichsweise schwache Institution, wo man das irgendwo in den Griff kriegen kann. Denn bei der derzeitigen, ich will noch eine Zahl dazu nennen, bei der derzeitigen Weise, wie wir wirtschaften, wie wir arbeiten und wie wir verbrauchen, bräuchten wir eigentlich, wenn alle das so haben wollen, bräuchten wir 2,3 Planeten. Die Frage ist, wir haben bloß einen, wo kriegen wir 1,3 Planeten her? Also das hat nichts mit Wachstumsideologie in dem Sinn zu tun, dass jede Wirtschaft aus irgendwelchen Gründen, also aus vielen finanzpolitischen Gründen wachsen muss, sondern wir brauchen einen ungeheuren Sprung an Produktivität, an Produktivitätszuwachs in dieser Versorgung vom Allernötigsten. Und da ist die Frage, inwiefern uns Technik, inwiefern uns Politik, inwiefern uns die Erfindung auch neuer Strukturen helfen können. Ich möchte ganz bewusst von dieser bloß Apparatetechnik weg, weil Technik funktioniert nur in einer organisatorischen Hülle. Stellen Sie sich ein Auto vor, nicht so, so ein richtig schöner Technologieträger hier aus der Gegend, nicht so, also nicht bloß so, was weiß ich, ein Vierzylinder, was haben wir heute Morgen gehört, das sei ja bloß eine Gehhilfe, nicht, also so ein richtig schöner Technologieträger und der hat eigentlich die Aufgabe von A nach B zu fahren. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass die ganze organisatorische Hülle weg ist, das heißt, das politische System, das Ihnen garantiert, dass es Treibstoff kriegen. Die Proliferation von Ersatzteilen. Sie müssen regeln, wird es rechts oder links gefahren, sonst können Sie nämlich auch nicht fahren. Also Sie brauchen ein Verkehrsstrafensystem, Sie brauchen Regulierung bis hin zu den Damen, die Knöllchen kassieren. Oder Rechtsprechung und so weiter. Nehmen Sie diese ganze nicht technische organisatorische Hülle, nehmen Sie die weg. Dann ist das Auto nichts anderes als ein hübsch hergerichteter Haufen Blech, Gummi, Elektronik und Glas, mit dem können Sie nicht von A nach B fahren. Genau, einfaches Beispiel nehmen, Sie haben einen ganz tollen Kühlschrank, physikalisch wunderbar, ja, der funktioniert nicht, wenn Sie Ihre Stromrechnung nicht bezahlt haben. Ja. Das heißt, die Funktionalität, ob Technik funktioniert oder nicht, hängt an diesen Co-Systemen dran. Und diese Co-Systeme sind eben nicht nur noch andere Technik, sondern sind Organisationsformen, sind Bewirtschaftungsformen, sind Institutionen, sind politische Strukturen, sind auch Machtstrukturen. Ja. Und wenn wir uns eine Technik überlegen wollen oder wenn wir sagen wollen, was ist Fortschritt der Technik, dann müssen wir diese organisatorische Hülle immer mit bedenken. Und wenn Sie diese massiven Probleme sehen, die Herr Renn mit Recht angesprochen hat, dann muss man wahrscheinlich sogar zuerst an diese organisatorische Hülle gehen, bevor man an die einzelnen Technologien geht. Weil das Mooresche Gesetz, dass Sie die Anzahl der Transistoren pro Chip pro Zentimeter, dass Sie die nochmal verdoppelt, das hält noch eine Weile. Das flacht sich natürlich auch irgendwann mal ab, aber das hält noch ein paar Jahre. Ja. Darüber braucht man überhaupt keine Angst haben. Übrigens, solche Kurven gelten auch für Turbinen, die gelten auch für Leuchtmittel, die gelten für alles Mögliche. Ja. Ich glaube, das ist nicht das Problem in der Technik im engeren Sinne. Das Problem ist, wie wir Technik einsetzen, wie wir sie entsorgen, wie wir sie gebrauchen, welche Strukturen diese Technik induziert. Und da müssen wir die Innovationen machen.
Damit sind wir vom Thema Risiko vielleicht ein bisschen weggekommen.
Vielleicht, das höchste Risiko ist es nicht zu tun.
Ja, vielleicht können wir, falls es Fragen oder Beiträge aus dem Publikum gibt, den Gesprächskreis etwas öffnen. Gibt es aus dem Publikum Fragen?
Ich habe hier ein Mikrofon und in das bitte ich Sie zu sprechen.
Bisher ist es nicht der Fall.
Doch, hier.
Okay. Gleich beim letzten Punkt anknüpfen, den Organisationsstrukturen, die Sie gesagt haben, die eigentlich wichtiger seien als die Technik im engeren Sinne. Frage ist, wer ist dafür eigentlich zuständig? Die Soziologen wie der Herr Renn oder die Philosophen oder die Politiker? Beim Techniker, da ist es eigentlich relativ klar. Man könnte natürlich sich auch auf den Standpunkt setzen, das regelt, und es gibt ja manche Leute, insbesondere in der FDP, in Parenthese gesprochen, die sagen, das regelt der Markt. Der schafft automatisch die richtige Organisationsform und dass die richtigen Techniken entwickelt werden. Aber das würde mich also interessieren, was Sie da für Vorstellungen haben, wie das kommt. Wie gesagt, Auto, haben wir die Ingenieure bei den Autobauern und so weiter. Aber wo sitzen eigentlich die Leute, die das, was Sie sagten, dass eben das Umfeld auch stimmt, mitbestimmen?
Darf ich darauf antworten? Also zunächst mal, Markt ist kein autonomes System, das irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten folgt, sondern Märkte werden von Menschen gemacht. Nicht? So wie der alte Marktplatz das auch sagt, da geht man hin und da machen die was. Und das, was da passiert, das ist Markt. Ja? Und das ist und da muss man gucken, was die Leute tatsächlich machen. Und die handeln nicht so wie der Homo economicus. Das nur, also der Markt regelt ja gar nichts. Also das ist eine ganz spannende Frage. Wer ist für diese Organisationsstrukturen zuständig? Natürlich für die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens auch und der Technikentwicklung, der Technikeinsatzes sind natürlich auch, ja, letzten Endes, wenn wir Demokratie ernst nehmen, wir alle zuständig. Ja? Das heißt, Björnmatt hat es mal so schön gesagt, was die Allgemeinheit angeht, muss auch von der Allgemeinheit diskutiert werden. Und ich denke, das geht alle etwas an, weil wir alle nur auf einem Planeten leben. Da sind die nationalen Grenzen bei diesem Problem auch vergleichsweise lächerlich. Das heißt, wir müssen Formen finden, ja, wie wir alle darüber diskutieren, entscheiden. Wir alle sind dafür zuständig. Nun ist das natürlich das so allgemein, dass es nicht mehr handhabbar ist. Ja, das gebe ich Ihnen zu. So, da muss man das runterbrechen. Aber wer ist für Organisation zuständig? Der Ingenieur hat was anderes gelernt. Der will, dass es da irgendwas funktioniert. Nur Organisationen müssen auch funktionieren. Herr Renn wird mir verzeihen, aber wir haben eigentlich keine befriedigende Theorie über Organisationen. Die wirklich befriedigende Theorie nicht. Da gibt's Naturtalente, ja, da gibt's politische Talente, die organisieren was, die machen was und dann läuft was und aber so richtig theoretisch im Griff haben sie das nicht. Das heißt, das ist letzten Endes etwas, was wir auch in der Diskussion aushandeln müssen. Natürlich muss man das runterbrechen bis auf den Bereich, wo es dann konkret erfahrbar wird. Also will ich das jetzt vor Ort haben oder nicht? Not in my backyard. Wie machen wir das mit den Stromleitungen und so weiter und so fort. Ja. Aber das ist letzten Endes ein Problem von uns allen, die immer gerade jeweils betroffen sind. Die müssen über solche Organisationsstrukturen befinden. Und das tun sie auch zum Teil. In Demokratien funktioniert ja das auch zum Teil. Nur können wir es nicht mehr auf der nationalen Ebene alleine lösen. Deshalb brauchen wir sowas wie eine Übertragung von solchen demokratischen Überlegungen, ja, auf eine, ja, wie immer geartete Weltgesellschaft. Aber da wird es dann sehr, sehr schwammig, weil dann kommen natürlich auch ideologische, weltanschauliche Vorstellungen von der Gaia hier eben bis hin zum staatsmonopolistischen Kapitalismus. Gibt's ja alles Mögliche. Ich glaube, da würden wir dann auch in eine politische Diskussion selbst eintreten. Aber ich denke, es ist eine Frage der Politik und die Frage der Politik ist eine Angelegenheit von uns allen. Das wäre mein Politikverständnis. Und wir sind für diese Organisationsstrukturen zuständig. Und wenn wir bei einer Technik sehen, das ist ja damals diskutiert worden bei der Plutoniumwirtschaft, wenn wir eine Technik sehen, die sozusagen unsere demokratischen Strukturen zwangsläufig verändert, sonst würde sie gar nicht funktionieren, also sozusagen diese Änderung voraussetzt, damit sie überhaupt funktionieren, dann wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Generell ein Plädoyer natürlich auch in Zukunft zumindest, nachdem ja schon viele Kinder in dem Brunnen gefallen sind, reversible, rücknehmbare Technologie. Eine Technologie, die man auch ausschalten kann, wenn man sieht, sie taugt nichts oder sie verändert die Strukturen so, wie wir es nicht haben wollen. Das heißt natürlich auch ein bisschen kleiner, aber das ist sozusagen die Gegenforderung zu dem, was wir halt an globalen Problemen haben. Die haben wir schon, ja. Die erzeugen wir nicht erst, die haben wir schon.
Möchten Sie das aus Ihrer Sicht ergänzen?
Also ich meine, bin mir nicht so ganz sicher, worauf Ihre Frage genau hinausläuft. Vielleicht können Sie auch das nochmal dann präzisieren. Organisationen sind ja Formen, um durch gemeinsame Kombinationen von vielen Menschen eine Leistung entweder effizienter, effektiver oder komfortabler zu erbringen. Das ist eigentlich, was Organisationen tun. Sie versuchen also letztendlich zu bündeln, um mit dieser Bündelung, etwa durch Arbeitsteilung oder anderes, eine Leistung zu erbringen, die, wenn jeder Einzelnes tun würde, es wesentlich länger oder wesentlich teurer oder wesentlich unkomfortabler wäre. Sie erfordern aber kollektiv verbindliche Entscheidungen. Und das ist das Spannungsfeld. Auf der einen Seite wissen wir alle, je mehr Organisationen da sind, je stärker wir organisiert sind, desto höher ist letztlich die Produktivität und Effizienz von Dingen, egal was wir leisten oder was wir leisten wollen. Aber es wächst damit natürlich auch der Druck auf jeden Einzelnen, nur das zu tun, was für diese Organisation funktional ist. Und in diesem Spannungsverhältnis stehen wir. Und dieses Spannungsverhältnis sagt natürlich aus, wenn ich in einer Funktion beispielsweise eines Betriebes bin, ist die Leistung, die dieser Betrieb macht, eine bestimmte Produkt- oder Dienstleistung herzustellen, und zwar möglichst effizient. Konkurrenz sorgt dafür, dass der Effizienzdruck sehr groß ist. Das ist auch die Leistung, die er bringt. Aber andere Leistung, ich sag mal, befriedigende Arbeit zu geben oder viele Möglichkeiten der Kommunikation zu geben oder Sinnfragen zu beantworten, werden durch diese Organisation nicht geschaffen. Da haben wir Kirchen, das sind auch Organisationen, die in der Regel nicht unbedingt besonders effektiv sind, die aber Fragen, da macht der Sinnvermittlung geben. Auch die sind sozusagen kollektive Angebote, die gemacht werden, die auch in solchen Organisationen folgen. Von daher wäre ich so ein bisschen vorsichtig zu sein, Organisation, wer steuert die eigentlich? Sondern Organisationen sind in der Sinne Zweckbündnisse für sehr unterschiedliche Zwecke, und daran richtet sich auch die Organisationsform. Und dann bin ich wieder bei einem Kornwachs, der natürlich sagt, klar, ich muss natürlich irgendwo diese kollektiv verbindlichen Entscheidungen legitimieren. Ja, warum hält jeder bei Rot vor der Ampel? Und ich kann mich nicht rausreden, wenn die Polizei mich hinterher anhält und sagt, Sie sind gerade bei Rot über die Ampel gefahren. Ich sage, ja, Herr Wachtmeister, ich war nicht dabei, als darüber abgestimmt worden ist. Mich hat keiner gefragt. Ja? Ich musste einfach gehorchen, und das sehe ich nicht ein. Ich wohne ja in einer Demokratie. Ich hätte damit abstimmen müssen. Ja, dann wird der Wachtmeister sagen, ab in die Klapsmühle. Ja, das wird sozusagen nicht anerkannt werden. Also das heißt, wir brauchen immer eine Legitimation dafür, dass wir von Organisationen auch in kollektiv verbindliche Entscheidungen eingebunden werden. Und diese Frage der Legitimation ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil jedes, ich sag mal, Teil der Gesellschaft, ob es nun wirtschaftlich ist oder eher politisch ist oder eher sinnvermittelnd ist oder eher sozial ist, hat eigene Zielvorstellungen, was man damit erreichen will, und muss das dann auch gegenüber den Mitgliedern, aber auch gegen den Äußeren legitimieren, rechtfertigen. Und da ist gerade in der demokratischen Gesellschaft natürlich wichtig, dass wir Regeln haben, die deutlich machen, wie wir etwas legitimieren können und wie nicht, und wie wir dann mit Konflikten umgehen.
Vielleicht in Ergänzung dazu, weil das natürlich so das Lehrstück von Stuttgart 21 ist. Nicht? Die Leute waren dann erstaunt zu sehen, dass Legitimation durch Verfahren offensichtlich so nicht mehr funktioniert. Das hängt natürlich mit der Komplexität der Verfahrens ab. Nicht? Also wenn die sozusagen über mehrere Generationen hinweggehen, nicht, dann verlieren sie ihre legitimierende Funktion. Das war so eine neue Erfahrung, die man da gemacht hat. Und daraus muss man natürlich lernen, dass man sagen muss, da müssen wir die Verfahren verbessern. Nicht? Transparenter machen, kürzer machen, und natürlich auch diesen Einbindungsmodus, also auch das Delegationsprinzip, das doch nochmal gründlich diskutieren. Nicht? Da gibt es durchaus Nachbesserungsbedarf. Aber das ist etwas, was öffentlich diskutiert werden muss. Die Verbesserung unserer Struktur, natürlich nicht im Kleinbetrieb, wie die Arbeitsteiligkeit da läuft, aber die Verbesserung unserer unserer Strukturen in der arbeitsteiligen Gesellschaft ist eine Frage, die öffentlich diskutiert werden muss. Das geht alle an. Da strukturieren wir alle in gewisser Weise mit. Natürlich über den Transmissionsriemen, Delegationsprinzip, repräsentative Demokratie und so weiter.
Da, ja, gibt es noch weitere Fragen? Hier hat sich jemand gemeldet, und Sie dann noch. Ja.
Ich möchte noch mal auf das Thema Risiken und Technologie ein bisschen stärker eingehen. Und zwar denke ich, dass also da eine Menge Informationsmängel da sind. Atomenergie, bei uns wird darüber geredet, offen in Frankreich ist das ein bisschen anders, nicht? Aber wenn ich zum Beispiel daran denke, dass unsere Ölabhängigkeit von den arabischen Ländern, das heißt, wir finanzieren den Islam irgendwo ganz kräftig, oder wenn man sich überlegt, wir brauchen Strom, die nächste Lösung wäre, was weiß ich, aus der Sahara Strom zu bekommen, aber dann machen wir uns wiederum abhängig von Nordafrika. Wir müssen irgendwo diese Risiken, denke ich, viel stärker auf den Tisch legen und dann sagen, okay, wir machen es oder wir machen es nicht. Und wenn wir es nicht machen wollen, was haben wir denn für Alternativen?
Also ich würde dem 100% zustimmen. ich glaube, das war ja auch ein bisschen der Anfangsappell. Ob wir das individuell oder kollektiv machen, für alle Entscheidungsfragen, die wir haben, sollten wir zunächst mal sicher sein, dass wir mehr als eine Option haben. Das ist immer richtig. Wenn wir alles auf eine Karte setzen, dann sind wir darauf angewiesen, wenn sich zeigt, dass die Risiken größer sind als angenommen, also die Unsicherheit sich in eine Richtung entwickelt, dann können wir nicht mehr anders. Das ist privatkritisch, ist aber für eine Gesellschaft noch kritischer. Also die erste, wenn man es normativ umsetzt, ist zu fragen, jedes Mal, wenn ich eine bestimmte Frage stelle, beispielsweise, wie will ich meine Energieversorgung sichern? Wie will ich Frieden in der Gesellschaft schaffen, Konfliktlösung? Wie will ich Bildungsaufgaben in der Gesellschaft lösen? Dass ich nicht nur eine einzige Option habe. Ja, sonst kann ich gar nicht abwägen. Die zweite Sache ist natürlich, dass ich alles, was ich weiß dazu, vor allem die komplexen Zusammenhänge, erkunde und erforsche. Das sollten auch die tun, die dafür am besten prädestiniert sind, das sind Wissenschaftler, die also Technikfolgenabschätzung, manche sind eine Begriffsfolgenabschätzung, aber letztendlich dann doch sagen, oder ich würde besser sagen, Optionenfolgenabschätzung machen. Und dann ist es die Frage der Bewertung. Und die Frage der Bewertung ist keine wissenschaftliche Frage, sondern eine Frage, was wollen wir lieber in Kauf nehmen? Die eierlegende Wollmilchsau wird es nicht geben. Und wenn wir sagen, wir wollen keine Kohleenergie, wir wollen keine Kernenergie, wir wollen keine zentrale Energie, aber irgendwas wollen wir natürlich schon am Ende. Und wenn wir dann auf Solarenergie gehen, brauchen wir seltene Erden, die kriegen wir im Moment aus China, haben wir wieder Abhängigkeit. Wenn wir Windenergie haben, müssen wir die Windenergie aus Aluminium machen. Aluminium ist extrem stromintensiv, braucht die Grundlast, sonst kann sie nicht existieren. Das heißt, im Moment versuchen wir, die Aluminiumindustrie auszulagern in andere Länder, aber deren Produkte brauchen wir, um unsere Windmühlen zu bauen. Also wir merken plötzlich in dieser Komplexität, dass diese einfachen Aussagen, machen wir X, da haben wir kein Risiko, und machen wir Y, dann haben wir ein großes Risiko. Nein, wir machen im Prinzip Abwägen zwischen unterschiedlichen Formen und Größenordnungen von Risiken. Und da bin ich jetzt wieder bei Herrn Kornbachs. Da ist so etwas wie eine bessere Grundbildung. Nämlich zu sagen, Leute, wenn einer euch verspricht, ihr kriegt sagen die eierlegende Wollmilchsau, wenn ihr nur euer dezentrales kleines Heizkraftwerk im Keller habt. Dass dann alle Alarmglocken hochgehen und sagen, wo ist der Hasenfuß da drin? Und es gibt einen, es gibt immer einen. Und darauf deutlich hinzuweisen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, ich habe jetzt mehrere Optionen. Ich habe die Konsequenzen, die ich weiß. Und ich habe die Unsicherheiten damit verbunden. Für viele Dinge wissen wir nicht. Also wenn Sie jetzt denken, Sie hatten eben Desert Tech hier angesprochen, wird heute nicht mehr so diskutiert, weil keiner den arabischen Frühling vorhergesagt hat. Das kann positiv für dieser Text sein, kann aber auch negativ sein, je nachdem. Und wenn wir überlegen, dass wir große Stromleitungen über 6.000, 7.000 Kilometer von Libyen bis hierhin setzen und dann den Eindruck haben, da sitzen überall Terroristen, nichts einfacher tun können, als eine Überlandleitung in die Luft zu sprengen. Das ist nicht sehr schwierig. Ja, da ist die Versorgungssicherheit ein Risiko. Dennoch mag es vielleicht sinnvoll sein, das zu tun, anstatt unser Klima zu belasten. Und in diesem Kräfteverhältnis müssen wir einerseits lernen, dass es die absolut tolle, umweltfreundliche, sozialverträgliche, wirtschaftliche Energieversorgung gibt und gleichzeitig uns aber auch schulen, Urteilsvermögen zu entwickeln. Wir haben das mal Technikmündigkeit, Risikomündigkeit genannt. Also so gut informiert zu sein, dass wir die Konsequenzen, soweit wir sie kennen können, kennen, die Unsicherheit mit einbeziehen und dann aufgrund unserer eigenen Wertvorstellungen die richtige Entscheidung treffen. Kollektiv ist das schwierig, weil Leute unterschiedliche Werte haben. Da brauchen wir einen demokratischen Konsens. Aber ansonsten zumindest, dass wir den Horizont haben, dass wir nicht Illusionen nachlaufen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, auch für mich als Risikoforscher, den Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Informationen so zu verarbeiten, dass sie selbst, ich sag mal, zu ja, wenn ich es mal ganz pathetisch sagen darf, weisen Urteilen zu kommen.
Risikoabschätzung geht also nicht bei einer alternativlosen Politik.
Nein.
Dazu würde ich gerne was sagen. Warum erscheint uns das als weise, zu sagen, nie eine in eine Entscheidungssituation reinkommen, in der ich keine Option mehr habe? Also noch eine kurze Bemerkung. Natürlich, wenn wir sagen, wir machen uns da von den Wüstenstaaten abhängig, die werden natürlich auch abhängig von uns. Also Abhängigkeiten sind ja immer gegenseitig. Das sieht man manchmal aus politischen Gründen gerne ein bisschen einseitig. Aber ich denke, die sind immer gegenseitig. Und eine Kunst der Politik besteht natürlich auch darin, diese gegenseitigen Abhängigkeiten dann auch entsprechend auszutarieren, dass es sowas im Gleichgewicht ist. Und das passiert ja auch sehr oft. Ich möchte aber zu diesem Optionserhalt etwas sagen. Sie haben Weisheit angesprochen. Bei Weisheit klingelt natürlich bei den Philosophen, den Liebhabern der Weisheit natürlich eine Glocke. Ich denke, man kann, weil natürlich ein solches Abwägen, wie gesagt, wir müssen es im demokratischen Prozess abwägen, wir müssen es aushandeln, aber nach welchen Kriterien? Sie haben gesagt, das ist richtig. Viele Leute haben unterschiedliche Wertesysteme, wobei man übrigens feststellt, dass die Werte selbst gar nicht so unterschiedlich sind, sondern die Prioritäten zwischen den Werten sich verändern. Aber ich denke, man kann etwas sagen, wonach man sich orientieren könnte, auch wenn man unterschiedliche Werte hat, indem man nämlich zugibt, dass jemand anders vielleicht in einem anderen Wertesystem agiert als ich. Da kann man sagen, ja, wenn der im anderen Wertesystem agiert, unterstelle ich ihm mal, dass er auch verantwortlich handeln möchte. Dazu braucht er bestimmte Bedingungen. Und man könnte jetzt sagen, gut, man sollte diese Abwägung vielleicht so machen, dass der andere, die Betroffenen, immer noch die Möglichkeit haben, bei dem, was da rauskommt, noch verantwortlich zu handeln. Das gilt dann auch für die zukünftigen Generationen. Wir sollten eigentlich so unser Planet hinterlassen, dass diejenigen, die nach uns kommen, mit dem Ding noch verantwortlich umgehen können und nicht in irgendeine Zwangsveranstaltung reingeraten, weil wir denen eine Technik aufs Auge gedrückt haben, mit dem sie nicht mehr fertig werden. Wie gesagt, das Entsorgungsproblem ist dick, das haben wir aber auch schon seit es 1943 den ersten Reaktor in irgendeinem Squashplatz an der Universität von Chicago gab. Seit daher gibt es radioaktive Abfälle im großen Maßstab. Also das verschwindet ja nicht, indem wir jetzt heute alle Kernkraftwerke abstellen. Also das Kind ist schon im Brunnen gefallen, andere Kinder sind auch schon im Brunnen gefallen. Aber bei der zukünftigen Gestaltung müsste man vielleicht darauf achten, dass wir so handeln, dass die Bedingungen, dass andere noch verantwortlich handeln können, die betroffen sind, dass die gewahrt bleiben. Das ist so ein bisschen ein erweiterter kategorischer Imperativ, der auf einen Verantwortungsbegriff aufbaut. Wir haben das bei uns zu Hause das Prinzip der Bedingungserhaltung genannt, dass die Bedingungen für verantwortliches Handeln nicht kaputt gemacht werden durch solche Gestaltung. Und das muss man aber, wie gesagt, nochmal, das muss man politisch aushandeln. Das ist öffentlich, das muss öffentlich laufen.
Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen?
Also Sie hatten vorhin auch angesprochen, bei nur einer Option, da kann man keine Auswahl treffen. Und mich würde es interessieren, weil ja auch öfters mal politisch kommuniziert wird, Auswegslosigkeit kommuniziert wird. Wie stehen Sie dazu? Ist es dann auch wissenschaftlich fundiert im Hintergrund bearbeitet worden oder macht man da öffentlichkeitstechnisch wieder einen Fehler auch?
Ja, vielen Dank. Sie sprechen das Wort alternativlos an. Auch das Unwort gewesen ist im letzten Jahr. Und ich denke, dass die Politik sich damit überhaupt keinen Dienst erwiesen hat. Sie wollte natürlich dadurch Diskussion verkürzen, indem sie sagt, das ist die einzige Option, die wir haben, wir wollen gar nicht mehr weiter darüber zu reden, wir haben ja keine andere. Damit macht sich Politik überflüssig. Denn wenn es keine Alternative gibt, brauche ich keine Politiker mehr. Und die Belgier merken das seit einem Jahr und haben nicht gemerkt, dass sie keine Regierung mehr haben. In Belgien lebt sich nicht viel schlechter als bei uns. Also man kommt plötzlich in die Idee, wir brauchen gar keine Politik mehr. Ich will es nicht polemisieren. Ich denke allerdings, dass dieser Begriff der Alternativlosigkeit einer der schlechtesten Begriffe ist, die man in der Politik überhaupt verwenden darf. Ich kann natürlich sagen, aus den 5 Optionen, die ich habe, sind 4 Optionen aus meiner Sicht so schlecht, dass nur die 5. übrig bleibt. Das sollte aber ein Politiker sagen, wenn das so ist, dann sollte ich alle meine Kraft dran setzen, ob ich nicht aus den 5-7 Optionen machen kann. Und wir sehen das in der Eurokrise jetzt ganz deutlich, dass man am Anfang mit viel zu begrenzten Optionen reingegangen ist. Und jetzt jeden Tag wird eine neue Option irgendwie geboren und keiner weiß so richtig, welche jetzt da ist. Und man schlittert sozusagen von einer Option in die andere herein und ich bin relativ sicher, in einem halben Jahr haben wir alle Eurobonds. Also irgendwann wird natürlich der Widerstand dagegen zusammenbrechen. Also von daher ist diese Frage der Alternativlosigkeit eine, wo ich als Wahlbürger sagen würde, wenn das jemand sagt, direkt opponieren. Es gibt immer Alternativen. Es mag sein, dass die Alternativen schlechter sind, aber das möchte ich bewiesen haben. Und wenn es nur eine gute Alternative gibt, dann ist es gerade die Aufgabe zu versuchen, doch noch neue Optionen zu schaffen, damit man wirklich zwischen ähnlich guten oder schlechten Alternativen auswählen kann.
Es gab noch eine Frage.
Sie hatten gesagt, gesellschaftlich, demokratisch soll das dann abgestimmt werden. Deswegen muss der Bürger auch ein bisschen Technik noch dazu machen. Frage, wird da der Bürger nicht überfordert? Und man stellt ja auch heute schon vielfach fest, dass die Entscheidungen dann letztlich in der Demokratie, gerade je demokratischer Prozesse sind, desto stärker von vernetzten Minderheiten gesteuert wird, die sich schlau machen, egal jetzt in welchem Bereich das ist, und die dann ihren Einfluss geltend machen und das Ganze, es gibt ja auch da die Untersuchung über die Schwarmintelligenz, wenn ich bestimmte Leute entsprechend in der Gesellschaft positioniere, kann ich dann damit die Gesellschaft steuern. Die Frage ist, wie kriegt man das in den Griff?
Also Sie sprechen immer von Steuern und in den Griff kriegen. Mir ist das etwas zu dirigistisch. Sie haben ja vorher das mit der Schwarmintelligenz gesagt. Also da wäre ich natürlich vorsichtig, weil das eine starke Analogiebildung ist. Das sind so Bilder, die man da benutzt. Ja, gibt sicher so solche Selbstorganisationen. Aber schauen Sie mal, diese Bewegung, nehmen wir jetzt mal Kernkraft oder Stuttgart 21 oder damals Wiel, sozusagen die Geburtsstunde der Grünen, aber jetzt auch zum Beispiel der Widerstand gegen CO2-Verpressung in Brandenburg. Also da können Sie beliebig viele Beispiele nehmen. Da formiert sich der Widerstand auch aus einer oder diesem Widerstand geht eine gewisse Informationsphase voraus. Das heißt, die Leute machen sich schlau. Ja, und ich glaube nicht, dass es eine Überforderung ist, sondern die machen sich selber schlau, weil sie sich interessieren, die haben irgendwo das Gefühl, Moment, da kommt irgendetwas auf mich zu, jetzt aus irgendwelchen Beweggründen, das entspricht nicht meinen Werten oder nicht meinen Interessen oder ich will das nicht im Vorgarten haben, Beweggründe sind es völlig egal. Sondern wo man dann sieht, dass die Leute sich dann schlau machen. Die fangen dann an rumzugoogeln. Früher hat man Bücher gelesen, heute googelt man, redet mit anderen Leuten, rottet sich zusammen, diskutiert und dergleichen und auf die Art und Weise diffundiert eine ganze Menge Wissen, auch technologisches, organisatorisches, politisches Wissen, ohne dass man sagen müsste, ja, die haben jetzt die Pflicht, die müssen das jetzt lernen. Sondern das organisiert sich in gewisser Weise von selbst. Und ich glaube, überall da, wo das freiwillig passiert, natürlich vielleicht auch unter einem bestimmten Interessendruck, ist das keine Überforderung der Bürger und Bürgerinnen. Sondern die tun das, weil sie es als ihr Interesse ansehen, darüber Bescheid zu wissen, damit sie sozusagen an diesem Gestaltungsprozess auch teilnehmen können.
Nur ist es dann nicht mehr repräsentativ. Das war mein Haupteinwand. Das kann dann sehr stark interessengesteuert sein. Also nicht im Sinne eines Allgemeinwohls.
Das kann schon, aber es muss dann öffentlich diskutiert werden, ja, ob das zum Allgemeinwohl beiträgt. Ich meine, auch jede Protestbewegung, nicht nur der Protagonist einer Technologie muss sich der Diskussion stellen, sondern natürlich auch eine Protestbewegung muss sich der Diskussion stellen, ja, ob das, was da gemacht wird, womöglich allgemeinwohl schädlich oder allgemeinwohl günstig ist. Ja. Darüber muss dann eine öffentliche Diskussion passieren, ja, nicht nur diejenigen, die sich jetzt aus Interesse heraus eben schlau gemacht haben. Aber ich denke, ein informierter Bürger, also ein Mindestmaß an politischer Information brauchen sie auch, um in diesem Land überhaupt zu überleben. Ich glaube nicht, dass es eine Überforderung ist. Das andere ist das Expertendilemma, wenn Sie eben Laien-Experten haben. Aber Entschuldigung, jeder Experte ist in dem Gebiet, in dem er nicht gerade Experte ist, genauso Laie. Ja? Und wir müssen lernen, unsere Spezialkenntnisse in einer Sprache auszutauschen, die verständlich ist. Und ich denke, da hat sich eine ganze Menge getan. Überlegen Sie mal, was zum Beispiel, früher hat eine Tageszeitung vielleicht mal einmal im halben Jahr eine Seite rausgebracht, Naturwissenschaft und Technik. Heute haben sie es als Beilage jeden Tag dabei. Also Kommunikation über Technik, über solche Zusammenhänge, die ist viel, viel intensiver und dichter geworden. Und jeder kann sich eigentlich auf dem Niveau informieren, zu dem er bereit ist, da eine kleine Anstrengung zu machen, indem er Zeitung liest. Ich meine, wir können natürlich jetzt bösartig sagen, Fachmann ist schon jemand, der in der Lage ist, einen Zeitungsartikel bis zu Ende zu lesen, weil er die Geduld hat. Aber die Geduld sollten wir vielleicht haben.
Vielleicht darf ich nur an einem Punkt, weil Sie sagten, was ist das, demokratisch oder nicht. Über Wissen wird nicht demokratisch abgestimmt. Also ich kann nicht eine Volksabstimmung machen, ob 10 hoch 200 oder 1000 ist. Ich kann auch nicht über andere Wissensbestände abstimmen. Natürlich gibt es auch in der Wissenschaft Unsicherheiten, das ist ja gerade eines unserer Themen, und es gibt natürlich Möglichkeiten, mit diesen Unsicherheiten umzugehen und auch Konflikte innerhalb der Wissenschaft zu lösen, aber nicht durch Abstimmung. Abstimmungen sind dann im Besonderen gut, wenn ich Präferenzurteile habe, wo Leute eben unterschiedliche Präferenzen, beispielsweise für Lebensstile oder für kollektiv verbindliche Entscheidungen haben, wo alle ihre Argumente ausgetauscht haben, das ist der Idealzustand. Aber es immer dann noch Leute gibt, die sagen, nee, ich habe es aber lieber so und die anderen haben es lieber so. War vorgestern in Isny, großer Konflikt, da gibt es eine Bürgerinitiative, die will ein Windkraftwerk bauen und es gibt die Gegenbürgerinitiative, die will es nicht bauen. Und die Gegenbürgerinitiative würde lieber Photovoltaikanlagen bauen und die anderen würden lieber Windenergie bauen. Beide wollen regenerative Energie, also da sind sie beide sich sehr einig. Beide haben gute Argumente, im Endeffekt muss ich abstimmen. Ich kann dann nicht sagen, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht. Ja, das sind Präferenzurteile. Aber wenn ich natürlich Urteile darüber mache, was wahr oder falsch ist, wie schwierig das auch im Einzelnen sein mag, das mache ich nicht bei Abstimmung. Das heißt also, die Frage, die Sie gestellt haben nach der Kompetenz, ist im Prinzip eine Voraussetzung dafür, dass ich dann auch, wir nennen das oft informed preference, also dass ich informiert bin über die Konsequenzen meiner eigenen Präferenzen. Und das ist eine Kompetenz, die ich im Prinzip haben muss. Und da bin ich einerseits, da wo Herr Kornwag sagt, wir sind inzwischen, glaube ich, in unserer Bildung sehr viel besser geworden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Problem, dass wir unserer Wissensbildung häufig sehr viel selektiver geworden sind. Und das sehen wir beispielsweise im Gesundheitssektor sehr deutlich. Wenn ich irgendwo im Gesundheitsmagazin Praxis sehe, da gibt es also eine neue Volkskrankheit Rheuma, am nächsten Tag sind die Praxen voll mit Leuten, die alle Rheuma haben. Und wenn ich eine Gesundheitspraxis mache mit einer Krankheit, die es nicht gibt, solche Versuche sind gemacht worden, am nächsten Tag sind die Praxis voll und jeder hat das. Also ich denke, ein Stück weit ist natürlich auch diese Wissensvorgabe, die wir heute haben, ein Selektionsprozess, wo ich mir wie einem Supermarkt das Wissen rausnehme, was mir gerade passt. Ja, und dann verschwimmen die Grenzen ein Stück weit zwischen Präferenzen, denn ich nehme das Wissen an meinen Präferenzen wahr, und den Wissensbeständen, die natürlich auch gewissen eigenen Regeln füllen. Und da nochmal zurück, auch zu dem, was Herr Kornwachs ganz am Anfang gesagt hat, wir müssen in der Schule nicht alle Wissenselemente aufführen, die notwendig sind, um die Welt zu verstehen. Aber wir müssen die Leute kompetent machen, das tun zu können. Das ist die Voraussetzung. Ja? Das ist wie eine Bibliothek. Ja? Die Bibliothek hat da alles Wissen. Ja? Kein Mensch kann ja orthopädisches Wissen heute noch haben, wie das vielleicht noch im 16. Jahrhundert möglich war. Aber ich muss sie kompetent machen, dieses Wissen dann anzapfen zu können und auch eine gewisse Skepsis gegenüber Wissensträgern zu haben, die eigentlich Interessensträger sind. Und das ist heute sehr, sehr schwierig. Und vielleicht noch ein letzter Satz, wenn ich das noch einfügen darf. Die neuen Suchmaschinen, die wir haben, sind aus meiner Sicht nicht deshalb problematisch, weil die heimlich unsere Präferenzen ausspähen. Das tun sie, damit sie uns was verkaufen können. Sollen sie halt. Da habe ich kein Problem mit. Wo ich ein Problem mit habe, ist, dass sie heimlich, ohne dass ich es weiß, meine 10 oder 12 ersten Nennungen, die ich bekomme, danach auswählen, was ich vorher schon angeklickt habe. Das heißt, wenn ich zum Thema Mobilfunk ganz negativ eingestellt bin, glaube, das macht Krebs, und ich gucke 3-mal die Bürgerwelle nach, kriege ich, wenn ich das nächste Mal google, die Bürgerwelle an erster Stelle. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich dann nach einem Monat wieder reingehe, kriege ich sozusagen nur in den ersten 5 oder 6 Nennungen Informationen, die sagen, du kriegst Krebs. Da sage ich, ja, sieht er, habe ich immer schon gedacht. Ja, klar, die ersten 6 kommen und sagen, mir ist Krebs. Ja, wenn ich dagegen meine, es gibt keinen Krebs, und ich habe erst mal ein bisschen gegoogelt und habe dann die rausgesucht, die mir das bestätigen, Da kriege ich die ersten 6, die sagen, ist alles harmlos, kein Problem. Ja, alle Daten sagen das Gegenteil. Und damit kriegen wir plötzlich eine Polarisierung rein. Teilweise durch diese elektronischen Medien, wo die einen fest davon überzeugt sind, die ganze Welt glaubt, er kriegt dadurch Krebs. Und die anderen sagen, die ganze Welt glaubt, dass es alles Unsinn ist. Das ist ein Problem, mit dem wir, glaube ich, in Zukunft noch mehr fertig werden müssen. Und ein Teil auch des Problems, dass tatsächlich unser Wissen interessengeleitet selektiert wird. Und das ist gefährlich.
Dazu noch eine Ergänzung. Ich glaube, da gibt es nur ein Gegenmittel, das heißt Zeit. also ich würde noch ein bisschen unterscheiden zwischen Wissen und Information. Was wir hier in der Bibliothek haben, ist Information. Um das in Wissen zu verwandeln, braucht man sehr viel Zeit. Ich habe mal eine Abschätzung gemacht mit meiner mittleren Lebensdauer und habe mal die Bücher gezählt, die ich noch zu Hause bei mir in der Bibliothek habe. Wenn ich die nochmal alle lesen würde, das würde ich wahrscheinlich in meiner Lebenszeit nicht schaffen. Das heißt, um Information in Wissen zu verwandeln, braucht man Zeit. Die Zeitknappheit führt dazu, dass ich nur die ersten 5 Einträge bei Google angucke. Mhm. Und genau das wird genutzt bei diesem Effekt, den Sie beschrieben haben. Ich bräuchte eigentlich Zeit und müsste sagen, ich mache mal Stichproben, ich gehe mal hinten, wenn ich 1 Million Einträge habe, gucke ich mal, was finde ich bei 100, bei 200, bei 300, da finde ich ganz andere Dinge. Da wird es nämlich plötzlich spannend. Dazu brauche ich aber Zeit und dazu muss ich auch das Zeug lesen. Und wenn man was liest, braucht man zum Verständnis eines Satzes 3 Sekunden. Und die Kognitionspsychologen sagen mir, das kann man nicht wesentlich verkürzen. Also um ein Buch zu lesen, um eine Seite zu lesen, braucht man Zeit. Und diese Zeit gönnen wir uns nicht. Ja? Also ich habe als Student habe ich mein Brot auch damit verdient, dass ich beim Südwestfunk Kulturbeiträge gemacht habe. Da hatte ich 10 Minuten pro Thema. Stellen Sie sich das mal vor. 10 Minuten pro Thema. Das war Ende der 60er Jahre. Ja? Heute sind Sie bei 1,5 Minuten, ne? Maximal. Das heißt, die Zeit, um aus Information Wissen zu erzeugen, diesen kognitiven Prozess, die geben wir uns nicht. Und das Heilmittel dagegen ist eigentlich nur, dass man sich Zeit nimmt. Aber wir können es ja schon unseren Kindern nicht mehr. Wir stopfen ja die Lehrpläne voll, wir studieren die Studienpläne voll, denken sie an BA und MA, denken sie an G8. Das Fass wollen wir gar nicht aufmachen. Wir fangen schon im Anfang einer Biografie, am Anfang einer Biografie beginnen wir schon, den Leuten die Zeit wegzunehmen. Und eigentlich bräuchten wir, um mündig zu werden, diese Beurteilungskompetenz haben, um zu merken, wie wir natürlich auch interessegeleitet immer schließen und unser Wissen selektieren, unsere Informationen selektieren. Dazu bräuchte man viel, viel mehr Zeit.
Thema Zeit. Wir sind schon eigentlich bei der Zeit, die wir uns vorgenommen haben, am Ende angelangt. Wir haben noch eine Wortmeldung weiter von hinten, die wir gerne noch dran nehmen und dann müssen wir langsam zum Ende kommen.
Ja, ich wollte eigentlich nochmal das, was da Herr Rent zur Alternativlosigkeit gesagt hat, auf einen Satz, den er ziemlich am Anfang gebracht hat, angewendet hören. Also Sie haben sich bezogen auf das globale Bevölkerungswachstum und haben gesagt, da haben wir ja gar keine andere Chance, wie technischen Fortschritt, wie der nun immer aussehen mag, geben Sie da ja die Einbahnstraße vor. Auf der anderen Seite ist es so, das haben wir ja auch gehört, dass technischer Fortschritt, den wir brauchen, auch eine gesellschaftliche zunehmende Stabilität, jetzt nicht nur in einem Land, sondern auch weltweit erfordert. Und wenn die Bevölkerung aber wächst und anfängt zu wandern, haben wir ja eigentlich mehr Instabilität. Da beißt sich also die Katze irgendwie in den Schwanz. Ist das dann so alternativlos oder haben wir im Grunde, wenn man jetzt einen Moraltheologen nehmen würde, aus dem Katholizismus, der würde sagen, das kriegen die Leute nie hin. Die Menschen sind anders. Also wir können es eh vergessen sozusagen. Also ist jetzt das die Alternative, die Sie gesagt haben? Ist es die einzige oder haben wir vielleicht noch eine andere, die ganz anders aussieht?
Ja, vielen Dank. Sie haben mich offensichtlich erwischt, dass ich selber was Alternativloses gesagt habe. Ich hoffe, dass ich von daher danke auch, dass Sie darauf aufmerksam gemacht haben. Als ich über diese Weltbevölkerung gesprochen habe, war das ja nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung, aber es ist eine Ausgangstatsache. Und ich würde nicht sagen, dass wir keine Alternative haben. Aber die fundamentale Alternative entweder in verschiedene Optionen von Technik und anderen organisatorischen Veränderungen zu investieren oder aber das Scheitern von vielen Milliarden Menschen in Kauf zu nehmen. In der Alternative entscheide ich mich für das Erste. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und ich kann die auch gerne begründen, weil ich glaube, dass tatsächlich, wenn wir mit den jetzigen Technologien so etwas machen würden wie einen Schnitt und sagen würden, mehr brauchen wir nicht, werden wir den Standard, den wir im Sinne der Risikovorsorge haben, weder in unserem Land noch in anderen Ländern halten können. Das hat die Geschichte gezeigt. Also wenn ich nicht mich auf neue Herausforderungen einstellen kann und dafür auch neue Lösungen finden kann, wird es schlimmer, es bleibt nicht konstant. Das ist eine Lehre. Und diese Lehre anwendbar heißt für mich, ich muss Optionen schaffen. Die können sehr unterschiedlich aussehen, aber sie werden aus meiner Sicht alle ein Stück weit technische Optionen mit beinhalten. Mehr und mehr, mal weniger, aber sie werden dabei sein. Und sie werden auch technische Entwicklungen mit dabei nehmen, weil wir ohne diese technischen Entwicklungen genau dieses Ungleichgewicht, das wir heute zwischen, ich sage mal, natürlicher Belastung und menschlicher Bevölkerung haben, nicht durchhalten werden können. Das fängt schon damit an, überall in der Natur, wo wir eine Spezies haben, die im Sonnenmaße sich ausgedehnt hat, kommen sofort Parasiten, die sie wieder auslöschen. Das ist evolutiv vorgegeben. Dem gehen wir heute mit Antibiotika sagen an die Nieren, beziehungsweise in die Blutlaufbahn. Wir sehen aber heute schon in hohem Maße Resistenzen dagegen. Diese Resistenzen führen dazu, dass wir in vielen Bereichen plötzlich wieder Pandemien als Möglichkeit aufnehmen. Und bei 9 Milliarden Menschen, die wir mal haben werden, und jetzt 7 Milliarden, ist die Evolutionskraft mit Sicherheit groß genug, dass wir Mutationen von Bakterien haben, die sich dieses Fressen nicht entgehen lassen werden. Ja, das ist sozusagen so ein riesen Buttertopf, ja, den kann sich keiner entgehen lassen. Und wenn wir nicht da mithalten, ja, und ich kenne das sehr gut, ich meine, das ist ein Teil meiner eigenen Forschungsarbeiten, Center for Controlled Disease, die nichts anderes tun, als jeden Tag durch die Welt reisen, um neue Bakterienstämme zu isolieren, die resistent sind gegenüber all den Medizinen, die wir heute haben. Wenn die nicht neue Technologien dort entwickeln, einsetzen, dann Gnade Gott. Denn die Bakterien werden, wie gesagt, nicht an unseren Moralvorstellungen messen lassen. Sie haben keine. Das war gemeint. Ja, ich wollte ein bisschen warnen vor dieser Illusion, zu sagen, wir sind übertechnologisiert, wir müssen zurück zur Natur. Da habe ich alles nichts dagegen, ja, finde ich auch sehr schön. Aber wir haben einen höchst unnatürlichen Zustand mit der Bevölkerungsdichte, die wir jetzt nun mal haben, erreicht. Und wenn wir diesen Zustand human weiter haben wollen, ohne dass wir Milliarden von Menschen in die Gefahr setzen, das nicht mehr zu schaffen, werden wir das nicht anders tun, als dass wir mit einem Hochmaß an Technik, einem Hochmaß an Organisationskraft, mit einem Höchstmaß, da bin ich wieder ganz bei Herrn Kornweis, an Innovationen, diesem sehr stabilen Ungleichgewicht Herr zu werden. Das kann zu Instabilität führen, muss aber nicht.
Möchten Sie auch noch eine letzte Stellungnahme dazu geben?
Ja, vielleicht eher pessimistisch, weil die Alternative sind natürlich dann Verteilungskämpfe. Und wenn Verteilungskämpfe mit Massenvernichtungswaffen ausgeführt werden, dann haben sie zwar eine Dezimierung der Bevölkerung, aber sie haben natürlich dann auch die Barbarei oder zum Teil halt einen unbewohnbaren Planeten. Das ist auch eine Alternative, aber natürlich keine akzeptable. Ist klar.
Ja, damit sind wir fast pünktlich zum Ende gekommen. Mit gemischten Gefühlen bezogen auf Bakterien. Ich komme noch mal kurz aufs Wasser zurück. Ich bin der Meinung, dass in der Tat es zu Verteilungskämpfen kommen wird. Die nächsten Kriege wird es geben und die werden unter anderem auch über Wasser geführt. Und dann werden auch die Bakterien noch den Krieg gegen uns führen. Es bleibt uns trotzdem keine Wahl, als möglichst risikoarme Technologien zu entwickeln und die so einzusetzen, dass wir möglichst geringe Wechsel, neue Probleme erzeugen können. Eine der Fragen, die immer, oder eine der Geschichten, die ja immer im Zusammenhang mit den Vorstellungen der Weiterentwicklung von Problemen in die Zukunft gebracht wird, ist ja immer die Geschichte mit dem New Yorker Pferdemist, der angeblich die Stadt ersticken würde um 1900. Das Problem haben wir gelöst, aber jetzt ersticken wir in den Autos, und zwar wortwörtlich, wenn wir an manche Großstädte in China denken. Wir haben das eine Problem gelöst und sind in eine höhere Risikostufe gegangen und haben neue Probleme erzeugt. Also das Thema Risiko und Fortschritt ist doch eng miteinander verbunden, glaube ich, am Schluss dann doch sagen zu können. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Sie haben sich Ihre eigene Meinung gebildet aufgrund der Gespräche hier. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich bedanke mich für die sehr interessanten und für mich auch in Teilen sehr, sehr neuen Einsichten und Beiträge von Herrn Kornwax, von Herrn Renn. Und ich glaube, Sie werden jetzt in Abschätzung nach den anderthalb oder eine Stunde und 40 Minuten sagen, das Risiko hierher gegangen zu sein, war doch gerechtfertigt. Es hat Ihnen sicher auch was gebracht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachhauseweg und möchte noch auf den 25.01. hinweisen, bei dem das nächste und letzte Gespräch zum Thema Fortschritt für den Menschen, wie viel Technisierung erträgt der Homo sapiens, stattfinden wird. Vielen Dank. Applaus